No offense, but your brain is a terrible place to keep your big idea. It belongs in the world, but you know that already. You have a calling, a voice that says, this is what I'm meant to do. Create the website your big idea deserves with Wix. Make it your own with top-to-bottom customization, AI to help realize your vision, and built-in business tools to turn your daydream into your dream job. Wix supports every stage of the business journey, except one. Your decision to begin. Ready? Go to Wix.com.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.
Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe einen Gast. Das ist eine Premiere, der heute zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcastes zu Gast ist. Und das, finde ich, kann man nach 5 Jahren machen. Erst recht, wenn man weiß, dass mein heutiger Gast in den vergangenen Tagen und Wochen viele Schlagzeilen in der gesamten Republik geschrieben hat. Da ging es nämlich um den Hamburg-Standard und die Hoffnung, das Bauen, wenn nicht zumindest zu revolutionieren, ihn noch zumindest billiger zu machen. Bei mir, das werden Sie ahnen, ist unsere Wohnungsbausenatorin Karin Pein. Frau Pein, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe ein bisschen überlegt, ob es überhaupt Sinn ergibt, wenn wir jetzt nochmal die 5 Fragen durchgehen, weil die haben Sie ja damals, 2021 waren Sie, glaube ich, zu Gast, noch als IBA-Geschäftsführerin schon beantwortet, aber vielleicht hat sich ja was bewegt. Ihre Lieblingsstadt dürfte Hamburg geblieben sein, aber gibt es da sonst Bewegung?
Ja, also die Lieblingsstadt und der Lieblingsstadtteil haben sich nicht verändert, Hamburg und Lockstedt, aber die anderen Themen schon ein bisschen. Ich komme ja jetzt auch in einem neuen Amt hier zum zweiten Mal mit neuen Aufgaben und die Jahre haben sich schon niedergeschlagen. Also der Lieblingsort war damals ja noch eine Fahrradstrecke. Das ist heute mein Zuhause. Wenn ich Zeit übrig habe, bin ich gerne zu Hause mit meiner Familie und das genieße ich dann.
Das ist wahrscheinlich weniger geworden, das Zuhause sein, oder?
Das ist ein bisschen weniger geworden, aber man kann ja auch zu Hause arbeiten. Also insofern passt das schon.
Und das Gebäude, das Sie abreißen, ist Ihnen da was Neues in Ihrer Tätigkeit aufgefallen, was weg muss? Damals war es, glaube ich, das heutige Gericht, damals KPMG-Gebäude am
genau.
Michel.
Genau. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich das heute unbedingt noch abbrechen würde. Wir haben da jetzt eine neue Nutzung. Insgesamt steht man dem Abbruch ja viel verhaltener gegenüber. Ich glaube aber, dass das auch zukünftig noch nötig sein wird, insbesondere da, wo wir tatsächlich höher und dichter werden müssen.
Wir wollen hier heute auch nicht abreißen im Podcast, sondern heute soll es ums Neubauen, ums Aufbauen gehen. Und mir fiel so ein alter Sponti-Spruch ein: Wenn einer nicht mehr weiter weiß, dann gründet er einen Arbeitskreis. Sie haben einen Arbeitskreis mit 230 Experten gegründet. Warum?
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs, with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.
Ja, wir haben nach wie vor großen Druck auf dem Wohnungsmarkt. Wir haben eigentlich, kann man sagen, einen zweigespaltenen Wohnungsmarkt. Wir haben viele sehr zufriedene Hamburgerinnen und Hamburger, die auch zu guten und günstigen Mieten wohnen. Die Durchschnittsmiete 9,16 Euro ist wirklich gut dafür, dass wir seit vielen Jahren Druck auf dem Kessel haben. Wir haben aber auch die Situation, dass jeder, der sucht, ein echtes Problem hat, überhaupt etwas zu finden. Und wenn er was findet, dann ist es halt sehr teuer. Wir haben einen Leerstand von 0,1% und dem können wir eigentlich nur begegnen, indem wir weiter viel bauen. Ich war ja kaum im Amt, da wurde ich ja schon von Medienvertretern gefragt, ob ich an den 10.000 festhalte. Und die Antwort ist ziemlich klar, ja, auch wenn wir das vielleicht jetzt ein paar Jahre nicht schaffen. Aber wir müssen daran festhalten. Nur so können wir unsere Hamburgerinnen und Hamburger mit bezahlbarem Wohnraum versorgen und auch für eine gesunde Fluktuation sorgen. Und insofern liegt der Fokus auf dem Neubau. Und der Neubau ist in einem sehr, sehr schwierigen Fahrwasser, weil die Baukosten zu hoch sind. Wir liegen bei 4.600 Euro den Quadratmeter Wohnfläche brutto ohne Grundstück, ohne Finanzierung. Und man sagt, so 1.000 Euro Baukosten sind 4 Euro Miete. Das heißt, das sind 18 Euro Miete.
Das kann sich kaum noch einer leisten.
Ja, das können sich natürlich einige leisten, aber das ist nicht das, was wir unter bezahlbarem Wohnraum verstehen. Und das führt dazu, dass eben vor allem frei finanzierte Projekte gar nicht an den Start gehen.
Wir sind eigentlich ein bisschen neidisch, ganz Hand aufs Herz als Senatorin, weil Ihre Vorgängerin hatte ja das Glück, dass sie die Versprechen, die die Politik gegeben hatte, einhalten konnte. Erst waren es 6.000 Wohnungen ab 2011, dann wurden es 10.000 Wohnungen und die Branche boomte, es war finanzierbar, es ging und kaum werden Sie Senatorin, da kommt diese tiefe Krise.
Also Punkt eins sind die guten Zahlen auch nicht von alleine entstanden, sondern das war ja auch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Hamburg und der Privatwirtschaft im Bündnis für das Wohnen. Viele andere Städte und Länder sind längst nicht so früh und auf diese Zahlen gekommen. Und Punkt zwei war das ja bereits absehbar, als ich ins Amt gekommen bin. Ich habe mir das schon sehr genau überlegt und Sie selbst haben ja auch einen Artikel geschrieben, Mission Impossible, als ich anfing.
Kleiner will's kommen, Willkommensgruß.
Ja. Genau, ja, Sie haben nur Herrn Breitner zitiert. Aber aber so ist es. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Lage. Und wenn einer hier was reißen kann, dann ist das Hamburg. Weil Hamburg zusammenarbeitet. Und damit sind wir wieder beim Thema Arbeitskreis. Und ein Bündnis.
Erzählen Sie doch mal, wie dieser Arbeitskreis gearbeitet hat. Ich stelle mir das vor, 230 Experten ist ja auch eine große Gruppe. Da gibt es ganz verschiedene Meinungen. Das klingt nach viel Kaffee und Konferenzgebäck.
Ja, das gab es auch, Kaffee und Konferenzgebäck. Wenn man Leute einlädt, ehrenamtlich mitzuwirken, muss man sie gut versorgen. Das ist ganz wichtig. Aber es waren nicht von Anfang 230 Leute. Wir haben uns noch ziemlich genau vor einem ja, nach den Weihnachtsferien in der Behörde zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen einen Weg finden, die Baukosten um ein Drittel zu reduzieren und haben dann für April eingeladen, ungefähr 20 Externe. Das waren Mitarbeiter von Firmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Wohnungsbaus, also von Bauherren, Planern, Ingenieuren bis hin zur Abfallentsorgung. Und haben einfach einen Prozess begonnen, von dem wir gar nicht so genau wussten, wie wir ihn strukturieren und wie wir ihn auch zum Ende bringen. Wir haben uns erstmal beraten und haben diesen Prozess offen gestalten. Wir haben jedem gesagt, ihr könnt darüber berichten, ihr könnt andere Experten hinzuholen. Aber jeder, der mitmachen will, der muss auch richtig arbeiten, muss Teil eines Arbeitskreises werden und kann nicht nur im Plenum sitzen und konsumieren. Und so hat sich dann die Gruppe aufgebaut auf am Ende über 200 Personen. Die waren auch nicht immer und überall dabei. Und ich glaube, es sind sogar noch mehr, weil viele aus ihren Firmen immer noch Leute mit in den Arbeitskreis geholt haben. Und wir haben uns sehr frühzeitig, weil wir uns das Ziel gesetzt haben, maximal ein Jahr zu tagen, auf drei Handlungsfelder begrenzt. Das Spielfeld ist viel größer. Also es könnten auch in anderen Kommunen oder Ländern ähnliche Initiativen laufen mit anderen Themen. Als Beispiel will ich mal nennen, warum sind die Abfallkosten so explodiert in den letzten Jahren? So, brauchen wir mehr Entsorgung?
Sind die explodiert?
Weil wir wenig Fläche haben, um Abfall zu entsorgen. Und das ist Angebot und Nachfrage, dann gehen die Preise hoch. Man kann sich aber auch fragen, warum kostet die Wärmepumpe in Deutschland das Doppelte in Bezug zu Frankreich oder so. Es gibt viel mehr Themen. Aber wir haben uns jetzt drei Themen gesetzt, nämlich einmal die Standards. Wie können wir Baustandards reduzieren, ohne dass die Wohnqualität sinkt und damit Kosten reduzieren?
Wollen wir vielleicht da mal ganz konkret anfangen, weil ich stelle mir das wirklich ganz spannend vor. Sie haben ja vorhin gesagt, 4.600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche als Kosten. Ziel waren so 3.000 und am Ende hieß es, vielleicht schaffen wir noch ein bisschen mehr als diese 1.600. Vielleicht kann man sogar bis zu 2.000 Euro sparen. Da wüsste ich mal gerne, wie sieht so eine Wohnung aus, die diese Baustandards, diese leichteren Baustandards hat?
Sie werden gar keinen Unterschied erkennen von außen. Also von außen sowieso gar nicht. An den Fassaden haben wir eigentlich nichts gemacht. Es geht eher so um Konstruktion, technische Gebäudeausstattung. Wenn ich mal ein paar Beispiele nennen darf, es geht darum, wie dick müssen unsere Wände sein. Wir bauen im Moment in einem Standard, wo man seinen Nachbarn wirklich gar nicht mehr hören kann. Und ich möchte ganz explizit, weil ich viele Zuschriften im Moment bekomme von Menschen, die mir ihre Lärmprotokolle schicken, auf dieses Niveau werden wir nicht hinabgehen. Aber
also nicht die 50er Jahre Wände aus Papier.
Aber wir können locker 4 Zentimeter Dicke an Wänden und auch an Decken einsparen. Das hat den Effekt, dass wir weniger Baumaterial brauchen und zusätzliche Wohnfläche gewinnen, über die auch wieder ja Erlöse möglich sind.
Also auch ökologischer natürlich, wenn man weniger.
Genau, es zahlt eigentlich auf ganz viele Themen ein. Dann geht
und
es
4 Zentimeter, das heißt, wir kommen dann von.
Wir kommen so von 24, wir können sogar bis also auch auf 18 gehen. Es geht um Schallschutzthemen, Trittschall. Warum brauchen wir Schallschutz auf dem Balkon?
Das ist das Lieblingsthema des Bürgermeisters, der
ja es ist sehr plakativ.
Keine Polka tanzen wollte auf dem Balkon.
Genau. Das macht gar nicht so einen großen Unterschied. Das sind 65 Euro den laufenden den Meter auf die Wohnfläche. Also viele Themen sind auch bringen wenig, aber wenn sie sich aufsummieren und wir haben ja 5.000 Normen für den Wohnungsbau, da kann sich jeder Bauherr noch austoben. Ja, das ist viel. Und fürs Bauen insgesamt glaube ich 7.000.
Gibt es da so Vergleichszahlen aus anderen Ländern? Weil eigentlich gibt es ja auch europäische Regularien. Und man wundert sich immer, wie groß die Unterschiede zwischen einzelnen EU-Ländern sind.
Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber wahrscheinlich sind wir da ganz weit vorne.
Naja, das ist gut möglich. Weiteres Beispiel sind die innenliegenden Flure. Bis vor einigen Jahren mussten die auf 15 Grad beheizt sein an den 10 kältesten Tagen im Jahr. Dann wurde das geändert auf 20 Grad. Und das führt dazu, dass man jetzt Fußbodenheizung im Flur verlegen muss. Und das ist unseres Erachtens überhaupt nicht nötig, weil der Flur über die angrenzenden Räume mit beheizt wird. Und solche Themen gibt's eben zuhauf. Wir haben am Anfang 6.000 Architekten und Ingenieure angeschrieben und um Vorschläge gebeten. Es kamen 360 interessante Vorschläge und von denen haben wir 65 vertieft und dann am Ende eben auch neue Standards definiert, die wir für gut erachten. Die haben wir auch abgestimmt im Plenum. Da waren die Umweltbehörde, da war das Kompetenzzentrum für barrierefreies Bauen, die Investitions- und Förderbank, aber auch der Mieterverein zum Beispiel, weil es schon darum ging, auch so eine gesellschaftliche Diskussion zu führen, was ist gutes Wohnen, weil unter eine Linie dürfen wir ja auch nicht fallen. Wir wollen gutes und bezahlbares Wohnen.
Die Umweltbehörde muss wahrscheinlich so ein bisschen schlucken, weil da ist ja auch an den Standards was gemacht worden, ne?
Ja, aber wir haben ja eben ein Beispiel genannt, wir zahlen ja mitunter auch auf die Ökologie ein. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Und wichtig ist halt, dass nicht jeder in seinem Thema immer nur treibt, sondern dass wir uns angucken, wenn ich links an der Strippe ziehe, was passiert eigentlich ganz rechts? Und diese Abwägung, da glaube ich, müssen wir noch stärker werden und auch in Zukunft bei neuen Themen. Ne? Es wird ja auch immer wieder neue Themen geben, darauf achten, wie sich das auswirkt auf die Kosten.
Haben wir eigentlich überzogen bei den Standards? Weil eine Zeit lang war ja so vor 10, 15 Jahren, waren die Häuser komplett verpackt, eigentlich Technologiemonster, um diese Häuser überhaupt bewohnbar zu machen, wurde da eine Lüftungstechnologie reingepackt. Alles Weitere, was man früher nie brauchte, dass man da jetzt wieder ein Stück zurückgeht und sagt, Häuser sind keine Maschinen, wir müssen die mit etwas weniger Technik ausstatten?
Ja, ich glaube schon, dass wir überzogen haben und wir gehen auch zurück. Wir haben uns geeinigt hier in Hamburg und mit der Umweltbehörde, dass wir Neubau zukünftig nicht mehr in EH 40 fordern. Und wir das auch in Zukunft nicht mehr, also im Moment schon noch, weil wir da ja Vertrauensschutz haben, aber ab 27 das auch nicht mehr fördern. Es war richtig, die Gebäudeenergieeffizienz hochzufahren. Allerdings haben wir jetzt ein Missverhältnis zwischen Investitionskosten, also was kostet es, von eher 55 auf eher 40 zu gehen. Damit schieben wir vor allem die technischen Anlagen hoch und geben sehr viel Geld für Technik aus und haben aber abnehmende Effizienzen in der Energieeinsparung.
Und sind die auch nur 15% Unterschied.
Ja, genau. Und deshalb ist es richtig, da zurückzugehen.
Ich habe gesehen, dass auch bei der Feuerwehr, bei den Auflagen, ich finde, das zeigt so ein bisschen wirklich diesen gesamtheitlichen Anspruch, dass die Feuerwehr auch darauf verzichten kann, Neubauten mit der großen Drehleiter zu evakuieren. Auch das macht zum Bau billiger. Warum?
Ja, das ist das Thema des zweiten Rettungswegs. Wenn es brennt, brauchen wir neben dem normalen Treppenhaus einen zweiten Rettungsweg. Und das kann die Feuerwehr über ihre Drehleiter sein. Früher war es aber auch möglich, diesen zweiten Rettungsweg über eine dreiteilige Schiebeleiter nachzuweisen, die in Hamburg auf jedem Feuerwehrfahrzeug vorhanden ist. Das wurde bundesweit geändert vor einigen Jahren, dass mit dieser Schiebeleiter nicht mehr der zweite Rettungsweg nachgewiesen werden kann. Und das führt dann dazu, dass man zum Beispiel ein Sicherheitstreppenhaus schaffen muss zusätzlich, was sehr, sehr teuer ist. Oder aber Bauvorhaben gar nicht erst weiterverfolgt werden. Wir haben festgestellt, wir haben ja letztes Jahr den Wettbewerb neu gedacht gemacht, wo wir gute Beispiele jurieren wollten für Dachgeschossausbauten, dass wir sehr, sehr wenig Angebote bekommen haben. Und das hängt mit dem Thema Brandschutz zusammen. Und wir haben uns jetzt mit der Feuerwehr darauf geeinigt, dass wir diese Schiebleiter zusätzlich zur Drehleiter wieder verwenden können. Damit geht Hamburg bundesweit voran. Und das führt dazu, dass wir da wirklich richtig Kosten sparen können. Das sind Minimum 125 Euro den Quadratmeter Wohnfläche. Es wird noch mehr sein, weil wir noch weitere Maßnahmen mit der Feuerwehr abgestimmt haben. Ich gehe davon aus, dass wir allein im Brandschutz um die 300 Euro den Quadratmeter Wohnfläche werden einsparen können und dass wir vor allem ganz viele Bauvorhaben überhaupt wieder möglich machen.
Auch Aufstockung wahrscheinlich.
Genau, Nachverdichtung, Aufstockung, Dachgeschossausbau. Und das ist für uns ja ganz zentral hier in Hamburg. Wir haben noch Luft im Inneren zu wachsen und müssen dann nicht so viel an den Rand gehen.
Wenn man sich nochmal diese großen Batzen anschaut, es wurden, glaube ich, 39 Kostentreiber ausgemacht. Vermute ich mal, ist so ein Staffelgeschoss auch ein Kostentreiber?
Das ist richtig. Das ist eine der wenigen Maßnahmen, die auch von außen sichtbar sein wird. Das Staffelgeschoss muss man sich gut überlegen, weil es Auswirkungen auf die Konstruktion und Statik hat. Das ist ein echter Kostentreiber. Und insofern gilt es da zu entscheiden, ob man das möchte oder ob man das Staffelgeschoss weglässt oder noch ein Vollgeschoss draus macht. Denn dann kann man die Lasten wieder gerade abführen.
Bringt auch noch mal ein paar hundert Euro wahrscheinlich.
Ja, ich habe jetzt nicht jede Kostenposition im Kopf, aber wir haben ja insgesamt 65 Maßnahmen monetär bewertet. 39 sind richtig relevant und wir kommen insgesamt da auf 600 Euro den Quadratmeter Wohnfläche. Und es sind eben auch nicht nur die Normen, sondern es sind auch einige Regelungen, die wir hier in Hamburg ändern können, so wie die Feuerwehr zum Beispiel. Und damit haben wir eben jetzt auch schon angefangen. Insofern ist dieser Standard jetzt auch unmittelbar einsetzbar für alle.
Und es gibt kein Wettrüsten mehr wahrscheinlich zwischen Bauträgern, die irgendwie hier noch was drauflegen wollen und da noch was drauflegen wollen, um zu verhindern, dass es am Ende Ärger gibt, oder?
Naja, der Markt ist frei und jeder Bauherr muss sich überlegen, wer seine Zielgruppe ist und was er für sie schaffen möchte. Aber wir haben jetzt eben Freiheiten geschaffen, von der DIN-Norm abzuweichen. Wir haben da ja auch Mustertextklauseln für entwickelt, damit auch dem Nutzer klar ist, was er bekommt. Also es reicht ja nicht zu sagen, wir reduzieren den Schallschutz, sondern am Ende muss der Nutzer wissen, was das für ihn in seinem Alltag bedeutet. Und dann ist man auch rechtssicher, was die Mangelhaftung angeht. Und nach diesem System können jetzt auch die anderen Normen durchgeprüft werden. Jeder Bauherr hat die Freiheit, das zu definieren. Es ist aber eben auch eine Aufgabe. Also das war jetzt in der Initiative auch eine Fleißaufgabe.
Werden jetzt auch mehr Tiefgaragen wegfallen, weil man da irgendwie den Bauherren entgegenkommt?
Also die Tiefgarage ist einer der maßgeblichsten Kostentreiber. Und das muss man sich halt projektspezifisch am Anfang des Projektes angucken, ob es wirklich eine Tiefgarage benötigt oder nicht. Wenn man sie benötigt, hat man relativ hohe Kosten auf der Uhr und muss dann an anderen Stellen gucken, wo man einsparen kann. Wir haben ja 20 Positionen definiert und auch mit einzelnen Kostennoten hinterlegt. Die insgesamt umfassen die ungefähr 2000 Euro den Quadratmeter Wohnfläche. Das kann man nicht alles realisieren, aber innerhalb dieser 20 Maßnahmen kann man jetzt seine Kombination raussuchen und jedes Projekt sollte versuchen, in diesem Bereich eigentlich 1000 Euro einzusparen.
Sie müssen ja auch quasi die Behörden so ein bisschen mit in die Pflicht nehmen, weil ich habe gesehen, dass ja auch durch optimierte Planungs- und Genehmigungsprozesse, und dazu gehören ja dann auch die Bezirksämter, bis zu 400 Euro einsparen sollen. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Gibt es da mehr Druck? Gibt es da mehr irgendwie Schnelligkeitsgebote? Oder wie soll das erreicht werden?
Ja, das ist vor allem das Thema der Beschleunigung der Prozesse. Und da gibt es schon noch Schnittstellenverluste, die wir identifiziert haben. Das Wichtigste ist eigentlich die Erkenntnis, dass wir mehr Ressource an den Anfang des Bauprojektes setzen müssen. Also die hohen Kosten entstehen in den Projekten, die ständig umplanen müssen, weil immer wieder Einflüsse im Verfahren entstehen. Und insofern haben wir eine Abfrage gemacht und Bauherren gefragt, wo nennt uns Projekte, die aus dem Kostenruder gelaufen sind und sagt uns, wann im Verlauf und durch wen. Und insofern wissen wir jetzt relativ genau, wen wir eigentlich an den Anfang bringen müssen, damit der Rahmen für das Projekt gesetzt wird. Zum Beispiel das Thema Tiefgarage. Das kann nicht ganz am Ende durch irgendeinen Regionalausschuss gefordert werden, sondern diese Rahmenbedingung muss am Anfang klar sein. Und das nennen wir vor allem die Antragskonferenz. Das ist ein großer Wunsch der Bauherrinnen und Bauherren, dass am Anfang alle zusammenkommen und den Rahmen definieren. Und das haben wir jetzt auch mit den Fachbehörden so vereinbart, auch mit der Feuerwehr zum Beispiel, die auch immer sehr spät erst im Verfahren eingefädelt ist. Die holen wir jetzt ganz an den Anfang. Und es geht dabei aber nicht nur um die Verwaltung, sondern auch um die Bauherren und Planer mit der Leistungsphase 0, nennen wir das. Manchmal kommt eben ein Bauherr mit einem Lageplan und 4 Linien in die Behörde und sagt, könnt ihr mir das genehmigen? Und das ist einfach nicht genug. Also es muss auch dort am Anfang mehr Kompetenz rein und mehr, die Gutachten müssen vorliegen und eine konkretere Vorstellung, was ich da eigentlich planen möchte. Und das Ziel ist, dass die Projekte dann nach diesem abgestimmten Rahmen durchlaufen und nicht mehr so viele Störungen haben. Damit werden wir zum einen schneller und wir werden aber auch günstiger, weil wir nicht ständige Planungswiederholungen haben.
Sie haben vorhin ja gesagt, von außen sieht man das alles gar nicht. Nun gibt es wahrscheinlich viele Ästheten und Architekten, die genau das befürchten, dass man es am Ende doch sieht, dass nur noch 0815 Standardkästen hingesetzt werden und das Individuelle, das Geplante abgelöst wird durch serielles Bauen. Was sagen Sie den Kritikern?
Also durch serielles Bauen kann man auch sparen, aber nur dann, wenn man wirklich in die Masse geht. Und dann kann das nicht nur in Hamburg sein, sondern das Serienprodukt wird sich dann wirklich rechnen, wenn es deutschlandweit ausgerollt werden kann und in jeder Stadt nur einige Exemplare stehen. Ich glaube nicht, dass das Serienprodukt die Lösung für Hamburg sein wird und ein Vorhaben der Saga, das ist eine Ausschreibung, wo Planer und Architekten sehr frühzeitig zusammengebunden wurden. 7 Abgaben waren da und 5 haben das Ziel erreicht und da waren alle Bauformen dabei. Also das war sowohl seriell als auch Holzhybrid als auch ganz konventionell. Ich glaube nicht, also die Maßnahmen, die wir uns in der Initiative überlegt haben, haben mit der architektonischen Qualität des Gebäudes nichts zu tun. Und deshalb glaube ich, dass wir nach wie vor auch mit hoher Qualität bauen können.
Sie hatten eben gesagt, wenn man 1.000 Euro bei den Herstellungskosten spart, macht das am Ende 4 Euro in der Miete aus. Das würde ja heißen, dass wir, wenn wir jetzt wirklich auf diese 3.000 Euro den Quadratmeter kommen, hätten wir wieder eine Zielmiete von 12 Euro. Ist das realistisch?
Ich halte das für, also das müssen wir schaffen, wenn wir auch wieder ungefördert bauen wollen. Und zwar so, dass es sich ein Normalverdiener leisten kann. Wir werden ja nach wie vor unseren geförderten Wohnungsbau hochhalten. Aber auch da zahlen wir ja viel mehr Förderung durch die hohen Baukosten. Genau, das ist ja, und das werden wir uns auch nicht lange leisten können. Ne? Das ist jetzt eine Krisenintervention, dass wir hier über 900 Millionen Euro Förderbarwert bezahlen. Auch da müssen die Kosten runter. Aber wenn wir da im Durchschnitt auf 12 Euro kommen, wäre das schon gut. Und jetzt ist die Frage, wie sich der Hamburg-Standard umsetzt und ob wir den an den Boden bringen oder nicht. Wir haben jetzt demnächst eine Veranstaltung mit der Verwaltung, wo wir den Hamburg, es haben ja viele Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Initiative mitgewirkt, aber jetzt müssen wir auch beim Rest dafür werben und werden den Hamburg-Standard da jetzt vorstellen und wollen über Pilotprojekte in die Umsetzung kommen. Genau. In Wilhelmsburg haben wir ein ganzes Quartier, das wir bereitstellen wollen, aber wir wollen auch in den 6 anderen Bezirksämtern Pilotprojekte haben, wo sich die Verwaltung gemeinsam mit Bauherren und Planern bewirbt und versucht, so viele Ansätze wie möglich aus dem Hamburg-Standard umzusetzen.
Ich glaube, im Rathausquartier oder im Rathausviertel ist man am weitesten. Wie ist da der Stand? Also wie wird das jetzt dynamisiert?
Ja, das Rathaus, Wilhelmsburger Rathausviertel wird ja durch die IBA Hamburg entwickelt. Die sind ja schon lange dabei. Haben schon 60% der Grundstücke vermarktet, unter anderem ja auch an viele Baugemeinschaften, die schon mit der Planung begonnen haben. Wir haben jetzt die Vorweggenehmigungsreife im Bebauungsplan. Das heißt, jetzt läuft die Infrastruktur, die Hochbaureife wird jetzt hergestellt. Und die Zeit bis dahin wollen wir nutzen, um diejenigen, die sich beraten lassen wollen, beraten, wo sie noch Teile des Hamburg-Standards umsetzen können, um günstiger zu werden. Und die 40%, die noch nicht ausgeschrieben werden, die werden wir so ausschreiben, dass dort der Hamburg-Standard umgesetzt werden muss. Die Kriterien dafür entwickeln wir gerade und es kann auch sein, dass wir da unterschiedliche, also dass die Bauherren selber sagen können, auf welche Teile des Hamburg-Standards sie sich besonders fokussieren wollen. Es kann auch interessant sein, da die Projekte zu vergleichen und daraus werden wir dann unsere Schlüsse ziehen, wie wir weitermachen können.
Es sind auch schon Bauträger auf Sie zugekommen und haben gesagt, jetzt bauen wir wieder, weil wir sehen ja vor allen Dingen den Einbruch bei Eigentumswohnungen und im frei vermarkteten Mietbereich, dass da so die Ersten wieder aus den Sträuchern kommen und sagen, okay, ich traue mich.
Naja, wir haben eine wachsende Anzahl an Baugenehmigungen. Wir haben ja 20% mehr Baugenehmigungen, über 6.700 im letzten Jahr. Insofern sind wir da wieder wachsend und wir haben eine vitale Anfrage hinsichtlich der Pilotprojekte. Das sortieren wir jetzt und sammeln es und dann müssen wir gucken und dann müssen wir auch noch Werbung machen. Wir planen jetzt auch eine Stadtwerkstatt, um den Hamburg-Standard in der Fachöffentlichkeit und in der interessierten Öffentlichkeit noch stärker zu verankern. Wir marschieren jetzt durch alle Verbände und Verbandstagungen, um den Bauherren und Planern zu berichten, was hier für Wissen aufgebaut wurde. Und ja, dann hoffe ich, dass wir möglichst schnell und möglichst viel umsetzen können.
Ist Hamburg dann nicht wieder so ein bisschen Modellregion, weil mit dem Bündnis für das Wohnen hat Hamburg ja zum ersten Mal, kann man sagen, bundesweit einen Standard gesetzt. Ist das jetzt das Bündnis für das Wohnen 2.0?
Könnte man so sagen, das Bündnis, also die Initiative ist größer als das Bündnis, weil wir im Bündnis ja vor allem die wohnungswirtschaftlichen Verbände haben und hier sind ja noch viel mehr, also ich habe ja eben gesagt, auch Abfallentsorger, da haben wir die gesamte Wertschöpfungskette. Aber ich glaube schon, dass das dem Geist Hamburgs entspricht, eben nicht nur destruktiv sich zu beklagen, sondern die Ärmel hochzukrempeln und zu überlegen, was können wir tun. Und tatsächlich kriegen wir viele Anfragen jetzt auch aus dem Bundesgebiet und ich glaube auch, dass große Teile des Hamburg-Standards übertragbar sein können. Und insofern auch diese Anfragen sammeln wir jetzt und überlegen, wie wir da einen kurzen Überblick geben können damit. Und wir haben alles offen online gestellt unter www.bezahlbarbauen.hamburg. Also alle Ergebnisse können abgerufen und umgesetzt werden.
Warum kommt eigentlich so eine Initiative aus einem quasi Stadtstaat und nicht von der Bundesebene? Weil wir haben es ja jetzt bei der Bundestagswahl gesehen. Auch das Thema Wohnungsbau war ja eines, was vielen Leuten auf den Nägeln brannte.
Also es gibt ja Initiativen des Bundes, zum Beispiel die das Gebäudetyp E-Gesetz. Und tatsächlich haben wir uns auch in der Bauministerkonferenz darauf verständigt, dass die Initiativen, die in einzelnen Ländern oder Städten laufen, zusammengefasst werden in der im ASBW nennt sich das eine Arbeitsgruppe unterhalb der Bauministerkonferenz. Und da ist das Ziel, das dann transparent aufzubereiten, so dass jeder davon partizipieren kann, was der andere macht.
Dieses Ziel 3000 Euro kann natürlich nur gelingen, wenn wir nicht gleichzeitig wieder eine Preissteigerung, Inflation haben, die, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, gerade mit Rohstoffen und Baugrundstoffen, für diese Preisexplosion gesorgt hat.
You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own. With full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Naja, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Dingen, auf die wir Einfluss haben und denen, auf die wir keinen Einfluss haben. Wenn in Mariupol ein Stahlwerk zerschossen wird, dann führt das zu Lieferengpässen im Stahlbereich. Das können wir hier aus Hamburger Warte nicht verhindern und Zinsentwicklungen können wir auch nicht verhindern. Aber wir haben jetzt aufgezeigt, wo wir Einfluss nehmen können und jetzt sollten wir uns darauf konzentrieren, das umzusetzen und positiv in die Zukunft zu blicken, dass uns keine weiteren Steine in den Weg gerollt werden.
Positiv in die Zukunft blicken, das ist vielleicht eine schöne Schlussfrage. Wir haben ja angefangen mit diesen Zielmarken, die Sie sich gesetzt haben als Senat, 6.000, 10.000. Offiziell sind es halt noch 10.000. Wann glauben Sie, schaffen wir wieder 10.000 Einheiten?
Also zum einen will ich mal sagen, weil es immer in der Zeitung steht, wir hätten hier eine Vollbremsung hingelegt. Also die letzten Fertigstellungszahlen sind 5.999. Das ist immer noch deutlich mehr.
Sie haben das Ziel nach oben geschraubt, ja. Nicht wir.
Nee, aber es wird immer ein bisschen so die Wahrnehmung geschärft, dass hier gar nichts mehr gebaut wird. Und das will ich einmal deutlich sagen. Also wir haben immer noch 6.000 Fertigstellungen. Das ist ziemlich viel. Wir werden jetzt noch ein, zwei schwierige Jahre erleben, weil jetzt quasi das, was nicht beantragt wurde oder nicht in den Bau gegangen ist, vor 2 Jahren sich noch nachziehen wird. Und die Frage ist, wie schnell der Hamburg-Standard greift und frühestens in 3 Jahren können Hamburg-Standard-Gebäude fertig sein. Was schneller gehen kann, und da bin ich sehr gespannt drauf, ist das Thema der Dachgeschossausbauten, der Nachverdichtung, also Projekte, die auf Eis gelegt wurden, weil sie den zweiten Rettungsweg nicht nachweisen konnten.
Gibt es da eine Zahl, so ein bisschen Pi mal Daumen?
Nee, ich kann Ihnen das nicht sagen.
Aber das dürften ja wahrscheinlich viele, viele Projekte sein, weil ja Dachgeschossausbauten
auch dass das eine relevante Größenordnung ist. Und diese Projekte sind sehr weit schon geplant. Und deshalb mein Aufruf an alle Bauherrinnen und Bauherren, die solche Projekte in der Schublade haben, holen Sie das raus und lassen Sie uns das nochmal gemeinsam prüfen, ob wir diese Projekte nicht jetzt sehr zügig in den Gang bringen können, denn dann könnten wir auch viel schnellere Effekte haben.
Und die Ämter stehen Gewehr bei Fuß?
Dafür sorgen wir schon. Die sind sehr, sehr willig und haben auch ein großes Interesse, Hamburg gut zu gestalten.
Ja, liebe Frau Pahl, mit diesem Versprechen, das sich ja viele potenzielle Bauherren gerne gehört haben, entlasse ich Sie. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.